Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Beim Podcast Weiterdenken geht es darum, dass ich interessante Menschen treffe, die wirklich etwas zu sagen haben, sei es aus der Wissenschaft oder aus der Praxis. Heute habe ich einen Gast zum zweiten Mal eingeladen. Das ist der Mathematiker Conny Detloff. Und die zweite Einladung hat einen sehr, sehr guten Grund. Dieser Mann kennt sich wirklich aus und ich glaube, gerade in der aktuellen Zeit kann das, was er weiß und kann, wirklich dazu beitragen, dass wir wichtige Themen in Deutschland und natürlich auch im deutschsprachigen Raum besser lösen können. Herzlich willkommen, Conny Detloff.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich, dass du da bist und du bist ja zum zweiten Mal da und vielleicht stellst du dich einfach noch mal kurz vor. Was machst du und warum weißt du so wahnsinnig viel?
Okay, warum weiß ich so viel? Aber ganz kurz mal zu meiner Person. Genau, ich bin seit 99 in der Wirtschaft, bin als Diplom-Mathematiker in die Wirtschaft eingestiegen und gleich in die Beratung und damals ganz, ganz viele SAP-Projekte gemacht bis 2011. Das war so meine Daseinsberechtigung. Bin dann zu Otto gegangen, 2012, im Zuge des Kulturwandels. Otto musste sich komplett neu erfinden und habe dann so meine Leidenschaft entdeckt, meine Leidenschaft bezüglich, wie müssen eigentlich Organisationen strukturiert sein, damit Menschen sich dort einbringen können. Und zwar ihre ganzen Kompetenzen, ihr Wissen, ihr Können und so weiter. Weil in den meisten Organisationen ist ja genau das nicht der Fall. Da kommen wir bestimmt auch im Rahmen des Podcasts mal drauf zu sprechen. Diese Leidenschaft, die fröne ich seit 2012 und bin jetzt wieder in der Beratung seit 2020 und bin eigentlich mit Menschen aus verschiedensten Organisationen genau da auf der Suche, was sind passfähige Strukturen, was sind passfähige Prozesse, sodass diese Organisation bestmöglich funktioniert und Menschen sich einbringen können. Das ist so ein bisschen meine Leidenschaft.
Wir haben ja jetzt eine Zeit, ich sag jetzt mal hinter uns, in dem Stichwörter wie Agilität eine große Rolle gespielt haben. Du hast auch gesagt, du hast bei Otto im Rahmen des Kulturwandels angeheuert. Und seitdem ist ja eine Menge passiert. Und bevor wir ins Thema einsteigen, und das soll heute Pathologien sein, also sozusagen die kranke Organisation, woran erkenne ich die? Vielleicht nochmal so, ja, historisch kann man vielleicht nicht wirklich sagen, aber eine Einschätzung der letzten Jahre aus deiner Sicht.
Ja, genau. Ich sag mal so, die Ideen hinter agil, was eigentlich agil bedeutet, die sind aus meiner Sicht total sinnvoll. Weil da geht es ja genau darum, wie muss ein Unternehmen, wie muss eine Organisation oder wie muss auch ein Team funktionieren, damit dieses Team Wert generiert für die Umwelt, damit dieses Team einen Nutzen stiftet und in dem Sinne sich Menschen auch in dem Team, weil sie einen Nutzen stiften, auch gesehen fühlen, gewertschätzt fühlen und da gerne auch agieren. Und dann ist die Frage, wie sind diese Ideen eigentlich umgesetzt worden in Organisationen? Und da erkenne ich doch schon einige Missstände. Ein guter Freund von mir hat das mal verglichen mit der Medizin im Mittelalter. Vor x 100 Jahren im Mittelalter war das ja so, dass der menschliche Körper noch nicht gut genug ergründet war. Und dann hat man immer dann, wenn Menschen krank waren, die Flucht in Richtung der Götter gesucht. Na, da wurden Götter angebetet, da gab es Medizinmänner, da wurden Kräuter verabreicht, da wurden gemeinsam Lieder gesungen. Aber warum? Weil man noch nicht gut genug verstanden hat, was hinter so einer Krankheit steckt. Und dann hat sich die Medizin über die letzten Jahrhunderte weiterentwickelt. Anatomie, Physiologie, Neurologie, ja, da wurde ja richtig viel geforscht. Mittlerweile, glaube ich, ist der menschliche Körper sehr, sehr gut erforscht. Und jetzt muss man nicht mehr die Flucht in Richtung der Götter suchen. Und wenn ich das mal vergleiche auf Organisationen, ich glaube, flächendeckend ist das Wissen noch nicht gut genug da, wie eigentlich gesunde Organisationen funktionieren sollten. Obwohl, da muss ich sagen, obwohl die Wissenschaft seit Mitte des letzten Jahrhunderts da schon sehr, sehr viel angereicht hat. Aber es wurde noch nicht flächendeckend übertragen in Organisationen hinein. Und dann machen wir häufig immer noch das, was früher gemacht wurde, gemeinsam Lieder singen. Ja, dann wird das 1 millionste Retro-Format erfunden. Je nachdem, wo gerade Ostern ist, ob gerade Weihnachten ist, dann gerade auch in so einem Weihnachtsformat. Im Glauben, dass das irgendetwas bringt. Es bringt aber nichts. Auch das sind die Diskussionen, die ich jetzt mitverfolge die letzten Monate, wo eben in vielen Unternehmen dieses Thema Agile Coaching, das Thema Scrum Mastering wieder zurückgefahren wird. Warum? Weil in den letzten Jahren darüber einfach keine Wirkung erzeugt wurde. Ja, es wurden keine Verbesserungen oder ganz wenig Verbesserungen in Organisationen erzielt. Und dementsprechend natürlich dann die Entscheider sagen, die eben investieren und Geld ausgeben, warum sollte ich das tun? Also warum sollte ich weiterhin in Agile Coaching, in Scrum Mastering investieren, wenn dann nichts besser wird? Und der Grund liegt, glaube ich, nicht in den Ideen dahinter, sondern in der Umsetzung. Das fehlende Wissen, wie setze ich das in sozialen Systemen um? Das ist so meine Beobachtung der letzten Jahre.
Ja, genau, das kann ich auch teilen. Mir hat man mehrmals erzählt, dass eine Riege agiler Coaches einfach entlassen worden ist. Und die Überraschung war, dass es keinen Unterschied gemacht hat. Ja. Und das ist natürlich für die ganzen Agile Coaches, würde ich sagen, eigentlich eine dramatische Botschaft. Ich habe sowas auch mal bei LinkedIn gepostet und da sind die mir regelrecht böse, dass man sowas ausspricht. Aber das ist tatsächlich so. Ne? Also es ist kein Unterschied. Und vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Also es gibt ja der Unterschied, der einen Unterschied macht, spielt offenbar keine Rolle. Du hast auch gesagt, ja, die Leute singen Lieder, erfinden das 113. Retro-Format. Was ist das und wie kann das sein, dass an der Stelle überhaupt kein vernünftiger Gedanke Eingang finden kann? Was ist deine Erklärung dafür?
Also meine Erklärung ist erstmal systemtheoretisch, jedes System will sich ja erstmal selbst erhalten. Und wenn ich eine Rolle schaffe oder wenn ich eine Strömung schaffe, Agile Coaching, Scrum Mastering und Menschen agieren in diesen Systemen, in dieser Blase, in dieser Community, dann ist das oberste Prinzip Selbsterhalt. Sie wollen sich selbst erhalten. Aus der Community heraus würde niemals der Gedanke entstehen, niemals, dass es uns nicht braucht. Und da wird auch sehr selten der Gedanke entstehen bezüglich, also machen wir was anderes. Und ich glaube, da müssen Impulse von außen kommen. Das ist, glaube ich, so dieses Ding. Und ich habe vorhin auch gerade gesagt, ja klar, da werden Sachen gemacht, die keinen Wert bringen. Aber weil ich, das ist so meine Interpretation, auch da mögen Menschen mir jetzt böse sein. Fehlendes Wissen da ist, wissen die Menschen nicht, was mache ich stattdessen? Also machen sie es weiter. Sie tun es weiter. Ne? Dann wird eben, habe ich alles gesehen, da werden Stuhlkreise aufgebaut und ganz wichtig, da wird der Fokus darauf gelegt, dass der Stuhlkreis auch wirklich rund ist und dass in der Mitte eine Kerze steht und dass Workshops mit Klangschalen begleitet werden. Mhm. Ich glaube, ich will das jetzt nicht schlecht reden, aber wenn das im Fokus steht und Menschen merken, das bringt nichts irgendwie, ne? Und aber trotzdem die Agile Coaches immer wieder weiter forcieren, dann erntet man einfach immer nur eigentlich ja Misstrauen bezüglich der Arbeit an sich und Menschen sind auch genervt. Ich habe viele Menschen, also ich mache gerne einen Workshop, aber lass jetzt endlich mal die Klangschalen weg. Das geht mir so dermaßen auf den Sack.
Das ist einfach so eine Übertreibung, ne?
Also das ist so Übertreibung. Aber genau, Menschen müssen was tun, also dann wird, klar, sie sagen ja nicht, ja, dann mache ich halt nichts, sondern sie tun das weiter. Sie tun das Gleiche immer weiter, in der Hoffnung dann irgendwann, dass es dann doch mal ein Nutzen stiftet, einen Wert bringt, aber es tut es halt nicht. Und das haben die letzten Jahre gezeigt, dass einfach zu viel, wenig Wert generiert wird. Ja.
Dieses mythisch-magische Denken, ne, was irgendwie komischerweise auch in der Wirtschaft vorherrscht oder was ich auch beobachte, dieses, man braucht einen Verantwortlichen, den man am Ende, ich sag jetzt mal so, hängen kann. Und deswegen sucht man sich zum Beispiel, aus meiner Sicht wäre es oft sinnvoll, verschiedene Leute auf Themen anzusetzen, die sich dann auch miteinander ja unterhalten müssen. Ja, und aber man sucht immer diese eine Person, ne? Den einen Verantwortlichen, die eine Firma, ne? Den einen Hangman sozusagen.
Genau.
Dass das auch so ein Thema ist. Ja. Ja, wir sprechen über die kranke Organisation und haben uns jetzt so ein bisschen genähert. Da ist viel passiert, was irgendwo nicht viel gebracht hat. Vielleicht die Erkenntnis, dass es das nicht ist. Und wir stehen derzeit vor einer wirklich schwierigen wirtschaftlichen Lage. Ich glaube, das kann man nicht schönreden. Und jetzt geht es darum, Weichen zu stellen. Was ist das, was jetzt eigentlich getan werden müsste?
Ja, auch da wieder die Analogie. Ja, Pathologie ist ja auch dieses Thema so ein bisschen, ne? Und ich glaube, wie kann man sich dem nähern? Wenn man sich ein soziales System anguckt, das kann ein Team sein, das kann ein Unternehmen sein, das kann aber auch eine Organisation sein wie ein Sportverein, ein Kirchenchor, was auch immer. Eine Organisation, wo Menschen zusammen etwas tun. Ähnlich wie in der Medizin auch, wenn man merkt, irgendwas passt hier nicht, na, dann ist es in der Medizin ja, also wenn der Mensch krank ist, wenn man Schmerzen hat, dann sucht man ja auch irgendwo, welche Organe sind beschädigt. Ja, also wo haut irgendwas im menschlichen Körper nicht hin? Da guckt man, ist da irgendwas mit dem Herzen und so weiter. Und dann ist mittlerweile die Medizin ja so weit entwickelt, dass da eben gewisse Pathologien, gewisse Muster da sind, wenn gewisse Schmerzen sind, wenn irgendwo erstmal etwas nicht passt, der Doktor, der Arzt oder Ärztin relativ genau sehr schnell weiß, aha, wo muss ich hingucken? Welches Organ könnte beschädigt sein? Klappt irgendwas zwischen Organen nicht? Und wenn man das mal auf Organisationen überträgt, dann eben, und wenn man merkt, da ist irgendein Problem in der Organisation, ja, zum Beispiel ein Problem könnte sein, das Management ist überfordert. Das ist ein Problem. Jetzt die Frage, wo gucke ich jetzt hin? Wenn man jetzt das personalisiert, also sagt, da muss ja irgendwo ein Mensch vielleicht seine Aufgabe nicht machen, das kann ich tun. Dann ist ja aber die Idee dahinter, wenn ich diesen Menschen auswechsle und durch einen anderen ersetze, müsste das Problem behoben sein. Das sehen wir aber ja immer wieder, dass das nicht der Fall ist. Das heißt, ich besetze Positionen neu und das Problem ist immer noch da. Also ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es wahrscheinlich nichts mit dem Menschen an sich erstmal zu tun hat, sondern vielleicht mit Strukturen. Ähnlich wie im menschlichen Körper, da ist ein Organ vielleicht beschädigt, kaputt, dass man da sagt, wo passt eine gewisse Struktur nicht? Ja, wo muss ich an Strukturen arbeiten, in der Hoffnung, dass dann diese Probleme behoben werden, dass dann Menschen anders arbeiten, weil ich andere Strukturen habe. Und ich gebe mal ein Beispiel, um es mal ein bisschen plakativ zu machen. Ich habe gesagt, Problemmanagement überfordert. Und es gibt ja so diese trivialen Modelle auf dem Markt. Ich weiß nicht, ob das Pfirsich-Modell, das kennst du ja.
Von Flagging, ne?
Genau, wo ja, gesagt wird, ist doch ganz einfach, weg von der Hierarchie. Mhm. Die Organisation muss aufgebaut sein wie ein Pfirsich. In der Mitte, im Zentrum, ist zum Beispiel das Management allokiert, das Top-Management. Und an der Peripherie, am Rand des Pfirsichs, da sind die Teams, crossfunktionale Teams, die quasi einen Wert generieren für Kunden, für Märkte, für Stakeholder und so weiter und so fort. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, das ist die Frage, die ich immer habe, man hat eine große Organisation mit x-tausend Menschen. Wie komme ich denn überhaupt erstmal zu so einem Pfirsich? Also, wie viele Teams habe ich eigentlich in der Peripherie und wie bilden sich diese Teams? Und übrigens, wenn ich dann x-tausend Menschen habe, habe ich wahrscheinlich ganz, ganz viele Teams in der Peripherie. Und in der Mitte habe ich ein Top-Management. Wie soll dieses Top-Management in der Lage sein, alle diese Teams bestmöglich zu managen, einen Rahmen zu geben, dass die auch gut arbeiten können? Die sind überfordert, das können die gar nicht, weil die ganz viel im Blick haben müssten. Und da ist ja das Viable System Model ein gutes anderes Denkmodell, dass man sagt, naja, ich müsste eigentlich so eine Organisation erstmal über mehrere Ebenen zerlegen. Im Pfirsich-Sprech gesprochen, hätte ich ein Pfirsich, wo im Kern wieder ein Pfirsich ist, der wieder in Zentrum und in Peripherie aufgeteilt ist. Und vielleicht in diesem Pfirsich im Kern wieder ein Pfirsich. Du kennst auch diese russischen Puppen, ne, diese Matroschkas, die ja auch so aufgebaut sind. Ne? Da habe ich in einer Puppe wieder eine Puppe. Die ist genauso aufgebaut wie die Puppe drumherum. Und da habe ich mehrere dieser Puppen. Und irgendwann habe ich da aber eine kleine Puppe. Das ist dann eine Skalierungsebene, wo ich sage, die kann man gut managen. Und das meinte ich halt damit, dass man versucht, diese Denkmodelle, die derzeit auf dem Markt sind, die in der Regel viel zu trivial sind, die helfen in der Regel nicht, gut und passfähig zum Markt aufzustellen, sind viel zu einfach dargestellt, viel zu einfach. Und da hilft das VSM zum Beispiel, anders zu denken und auch ein bisschen komplexer zu denken natürlich, ja, um soziale Systeme anders zu beschreiben. Genau.
Gut, dass du dieses Beispiel auch bringst, weil gerade aus diesem Pfirsich-Modell-Kontext, ja, der ja jetzt schon der älteste, ne, von diesen trivialen Modellen ist, wenn man ja so will, habe ich so einige Leute getroffen. Darunter waren solche, die gar nicht wussten, dass sie in einem Pfirsich-Modell arbeiten oder kreisorganisiert sind oder dass die Prozesse auf den Wert ausgerichtet sind. Und es waren immer wieder Konstruktionen, die wirklich sich völlig verselbstständigt hatten, also mit also nicht angegliedert an die Organisation, ne? Was ja auch nicht die Lösung sein kann.
Absolut.
Und völlig fehlendem, und du hast ja gesagt, schwaches Management ist, glaube ich, eine dieser Pathologien, völlig fehlenden Managementstrukturen.
Ja.
Das finde ich so faszinierend, dass diese trivialen Modelle genutzt werden und man dann aber nicht weiter damit arbeitet.
Ja. Ja, also, genau. Also,
vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen oder auch eine andere Krankheit, die damit vielleicht oft einhergeht.
Ja, genau. Ich gehe mal so ein paar Pathologien durch, damit das irgendwie auch klar wird. Also das sind mal so Pathologien, die man beobachtet. Also man kann etwas beobachten. Was beobachte ich auch häufig? Das ist eine sogenannte, ich sag mal so, eine gestörte Identität. Da wird in einem Unternehmen etwas postuliert, was man sein möchte. Und Menschen in dem Unternehmen wissen ganz genau, das sind wir aber nicht, das tun wir aber nicht. Also da wird beispielsweise postuliert, Kunden sind uns wichtig. Kundenfokus, Kundennähe, Kunde. Wird ja in den letzten Jahren extrem postuliert. Und dann merken die Menschen in den Unternehmen selber, das wäre nett, wenn wir es tun würden, aber es machen wir nicht. Ja, wir drehen uns viel zu sehr uns.
Mhm.
So, das nenne ich dann gestörte Identität. Da wird was postuliert, was nicht getan wird. Und Stafford Beer, und häufig wird das auch romantisiert dann natürlich. Ne? Mhm. Stafford Beer, der Erfinder vom Viable System Model, den finde ich deshalb so gut, weil er so erstmal, ich sag mal so unromantisch auf den Punkt bringt. Er hat ja mal dieses Postulat gebracht, positiv, the purpose of a system is what it does. Das bedeutet, wenn du wissen willst, wofür ein Unternehmen steht, dann guck dir nicht das an, was immer postuliert wird, was an den Wänden hängt, sondern guck dir das an, was dort wirklich getan wird. Und ich bin mal sehr, sehr krass jetzt mit dem Dieselskandal bei VW, als sie es damals getan haben. Ne? Wenn man das mal darauf positiv postuliert, dann ist Sinn und Zweck von VW in dem Sinne gewesen, Menschen zu betrügen. Punkt. Das war deren Sinn und Zweck, weil sie haben es getan. Hätten sie niemals postuliert, logischerweise, aber das ist es so. Und jetzt die Frage, wie kriege ich das im Einklang? Wie sage ich, Apple zum Beispiel, für mich ist ein gutes Beispiel. Apple sagt, wir positionieren uns über Technologie. Wir möchten Technologievorreiter sein und wir positionieren uns über die Komponenten. Das heißt, die Kameras beispielsweise in iPhones sollen eine exklusive Technologie haben. Wir wollen Technologievorreiter sein. Das ist Sinn und Zweck unseres Unternehmens. So möchten wir wahrgenommen werden. Und in meiner Beobachtung, ja, so von außen, ich arbeite dort nicht, gelingt Ihnen das relativ gut. Also immer, wenn ich sehe, ein neues iPhone auf dem Markt, wenn ich dann sehe, dass Menschen schon Stunden vorher anstehen an diesen Apple Stores und warten auf das neue iPhone und kaufen das sofort, dann macht dieses Unternehmen irgendwas richtig. Dann ist das, was sie gerne möchten, wird auch vom Markt so wahrgenommen. Aber es gibt genügend Organisationen, wo das eben nicht der Fall ist. Da möchten sie gerne etwas sein, wo der Markt aber sagt, na, so bist du nicht als Organisation. Du möchtest es gerne, aber du bist so nicht. Und da kann man dann an Strukturen arbeiten. Da kann man sagen, schlimm wäre jetzt zu den Menschen zu sagen, macht mal was anders. Na, ist wahrscheinlich nicht zielführend, sondern welche Strukturen kann ich aufbauen im Unternehmen, damit ich genau diese Krankheit heile? Krankheit gestörte Identität. Und da sehe ich ganz, ganz viele Unternehmen derzeit auf dem Markt, wo ich das hineininterpretiere. Ne? Ja, zum
Gibt
Beispiel.
Ist das auch bei Verwaltung gestörte Identität?
Auch, ja.
Also auch da sollte ja der Mensch im Mittelpunkt, wenn du das Bildungssystem nimmst oder so soziale Bereiche, da sollte ja eigentlich der Mensch im Mittelpunkt stehen, Altenpflege, was auch immer, Jugendpflege. Aber das sind ja Verwaltungsapparate, die so dermaßen durch Prozesse dominiert sind, was ich jetzt in letzter Zeit öfter mal selbst erfahren musste, dass da ja, ich weiß nicht, wie das Verhältnis ist, aber 99% Prozess, 1% Mensch, so, wenn das alles zusammenrechnest.
Genau, nimm irgendwelche Ämter zum Beispiel, die eigentlich, also warum gibt es bestimmte Ämter, die sollen ja einen Service für mich erbringen. Also ich habe jetzt gerade das Thema, mein Sohn, der will jetzt unbedingt einen E-Scooter haben, das Ding muss ich ja zulassen. Da weiß ich ganz genau, ich gehe zur Kfz-Zulassung und es ist erstmal ein Schmerz, überhaupt einen Termin zu kriegen. Na, also erstmal das, dann haben die komische Öffnungszeiten, die passen nicht. Das heißt, diese Ämter, wo ich dann sage, ihr seid gerade nicht für mich da. Eigentlich gibt es euch ja, damit ihr mir eine Leistung erbringt. Und wenn man diese Menschen fragen würde, wozu gibt es euer Amt, Kfz zu lassen, würden die wahrscheinlich auch genau das sagen. Und dann ist es manchmal auch ein bisschen erhellend zu sagen, du, eigentlich macht ihr das nicht. Eure Aufgabe ist es für mich, eine Leistung zu erbringen, aber ihr tut es nicht. Was ist denn so? Und dass man diesen Mismatch einfach mal aufzeigt, könnte ein erster Schritt sein. Kann man jetzt gleich was ändern? Nein, natürlich sind so eine Ämter ja auch in einer Umwelt eingebettet. Aber dass man das erstmal beschreibt, rein auf Strukturen, auf Prozesse bezogen, bleiben wir mal bei Ämtern, erbringen die gerade ihre Leistung nicht, die sie erbringen sollten? Also weshalb es sie gibt? Warum ist das so? Und dann kommt man bestimmt auf Strukturen, auf Prozesse. Dann kommt man auf Bürokratie, die man da hat, ne, wo Prozesse im Vordergrund stehen. Da kommt man auf Öffnungszeiten, die nicht passen. Auf solche Geschichten. Und wenn man die anpasst, ja, kommt man vielleicht dem ein Stück näher, warum es eigentlich diese Ämter gibt zum Beispiel. Also auf jede Organisation kann man so etwas mappen. Auf jede. Nicht nur auf Unternehmen.
Ja. Dann sagen die, das wissen viele, die da drin stecken und die diese Dysfunktionalität oder die Krankheiten unmittelbar auch spüren. Die wissen, das sind die Strukturen und die wissen, das ist die Umwelt, in die sie eingebettet sind. Aber sie können nichts tun. Sie würden das wollen. Also ich erlebe das gerade bei denen, die jetzt auch von Haus aus vielleicht im Bildungssystem oder im sozialen Bereich wirklich auch mit einem bestimmten eigenen Sinn und Zweck in solche Jobs gegangen sind, ne, die dann verzweifeln an ihrem System, was so starr ist, dass man zynistisch wird und sagt, also mir hatte neulich jemand beim Vortrag, der aus der Kirche kam, gesagt, wissen Sie was, Frau Hofer, das Allerbeste wäre, dass das hier alles komplett an die Wand fährt, weil das wäre das Einzige, wo man dann sagen könnte, okay, ne, dann aus den Scherben oder so, Phönix aus der Asche oder so, weil sonst sehen die gar keine Veränderungsmöglichkeiten. Würdest du eine sehen?
Ja, dann natürlich nicht rezeptartig. Also ich gucke dann auch immer so, was ist notwendig für so ein System? Da mache ich immer ein Beispiel. Im Sport, ne, bei Mannschaften, sehe ich solche Pathologien eher selten, wie gestörte Identität. Mhm. Weil, ich ein Beispiel, wir nehmen eine Fußballmannschaft. Wenn die postulieren würde, so in der nächsten Saison wollen wir Meister werden oder wir wollen die Champions League holen und die agieren nicht danach, dann sagt die Umwelt, das sind Fans, das sind Journalismus und so weiter, die spiegeln sehr, sehr klar, Leute, was ist bei euch nicht in Ordnung? Da wollt ihr sein und da seid ihr. Das heißt, da gibt es aus der Umwelt klare Ansagen und klare Signale, wo intern darüber diskutiert werden muss. Die kann man nicht ignorieren. Wenn die Fans sagen, sagen wir ganz ehrlich, was macht ihr da? Ihr habt euch ein Ziel gesetzt und ihr agiert komplett anders. Da ist nichts da. Und so etwas muss man kreativ sein, wenn man Organisationen, Unternehmen hat, sich die Frage stellen, wie schafft man aus der Umwelt solche krassen Signale hinein, in die Organisation hinein, dass das nicht weggewischt werden kann, dass man darüber debattieren muss. Wie schafft man das? Das wäre für mich zum Beispiel ein Thema, wo ich sage, also, das muss uns irgendwie gelingen. Also das geht nicht rezeptartig und das passt, da gibt es wahrscheinlich auch unterschiedliche Wege, je Unternehmen, wo man ist. Ne? Aber das sehe ich beispielsweise auch als Aufgabe von Beratungen, die von außen kommen und dann ein Bild, einen Spiegel vorhalten, eine externe Beobachtung machen, eine Beobachtung zweiter Ordnung machen und einfach widerspiegeln, da funktioniert bei euch etwas nicht. Da musst du natürlich aber auch dazu sagen, da musst du auf der Gegenseite natürlich auch jemanden haben, die es ernst nehmen und teilweise gibt es da auch Unternehmen, die haben gerade Glück, also nimm einfach Bayer als Beispiel, wo jetzt eben der CEO jetzt eben Kraft seiner Wassersuppe, weil er so große formale Macht hat, kann er natürlich gewisse Sachen anstoßen, per Befehl. Er kann sagen, ich möchte bestimmte Sachen einfach ändern, wie wir Entscheidungen treffen, wir müssen schneller werden. Und da wird gerade was angestoßen. Und deshalb sage ich auch, teilweise müssen solche Organisationen Glück haben, dass auf oberster Ebene Menschen oder Teams oder Gremien mit hoher formaler Macht Sachen anstoßen wollen. Und das natürlich auch können dann. Die können es dann einfach. Da wird es gemacht. Also ein bisschen Glück gehört auch dazu. Wenn du natürlich ein Unternehmen hast, wo im Top-Management diese Gedanken gar nicht da sind, wo auch das Wissen nicht da ist, wie funktioniert eigentlich ein soziales System, worauf muss ich achten, wo das Wissen aus Kybernetik, aus Systemtheorie nicht da ist, na gut, dann wird es natürlich schwer, weil meistens, wir haben auch im Vorfeld darüber diskutiert, ist auch so ein bisschen paradox an der Ecke, wenn ich ein bestimmtes Problem habe und ich suche Hilfe, dann kann ich ja auch nur dann mir adäquat Hilfe suchen, wenn ich erst das Problem verstehe, weil dann suche ich ganz anders. Eigentlich müssten auch diese Entscheider dann in die Unternehmen häufig sagen, ich kann mein Problem nicht lösen, das ist okay, dafür brauche ich Berater. Aber selbst die richtige Beratung auszusuchen, fällt mir schwer, weil ich das Wissen darum gar nicht habe. Ja. Da wird auf falsche Kriterien geguckt, da wird viel über Preis, auf Preise geguckt. Sind die billiger als die? Und das wird sehr hoch gerankt als Kriterium, wo ich sage, wenn Preis bei euch so im Vordergrund steht, nur kostengünstig zu sein, dann engagiert bestenfalls gar keine Beratung, weil dann habt ihr 0 Euro Kosten. Dann seid ihr im Optimum.
Ne? Dann macht ihr alles. Dann kommen die Leute mit den Klangschalen.
Richtig, ja, genau.
Dann kommen die Leute mit den ganz Klangschalen, genau. Ja, genau. Die dann vielleicht am Preis ein bisschen. Also es ist jetzt gemein, ne? Also wer da ja, zuhört, gemein, und sagt, ja. ich finde Klangschalen auch gut, aber so. Ja, also Preis ist sicherlich falsch. Ich will aber auch mal was Positives sagen. Mir fällt der Name nicht ein von dieser Brücke, die zerstört worden ist, irgendwo in Italien und die dann auch Kraft. Also wirklich von der Machtfülle einer Person binnen kürzester Zeit wieder aufgebaut worden ist. Mhm. Fällt dir das ein zufällig?
Nee, das Beispiel habe ich nicht.
Liefere ich das nochmal in den Shownotes nach, weil es gibt auch positive Beispiele und es ist, glaube ich, genau das, was du sagst. Da muss vielleicht es an die Wand fahren. Also ich glaube, Bayer ist ja ein gutes Beispiel. Ne? Also denen steht das Wasser ja über den Hals, man kann nicht nur sagen bis zum Hals, und dann muss die Person, die da reinkommt und die eine gewisse Machtfülle eben auch haben muss, muss dann entsprechend das auch auf dem Plan haben.
Ja.
Bewusstsein dafür.
Genau. Mir fällt eine andere Pathologie ein. Also der Begriff Business-Theater gefällt mir unglaublich gut, weil ich ihn
finde
sehr
ich auch super, habe. Ja.
Das ist so ein bisschen diese Innenwahrnehmung. Es muss ja irgendwo einem Unternehmen muss es ja gelingen, ständig die eigenen Strukturen und Prozesse zu hinterfragen. Passen die eigentlich noch? Ja? Wir haben uns irgendwann mal überlegt, wir brauchen dieses Meeting. Wir haben uns irgendwann überlegt, wir brauchen diesen Prozess oder diese Rolle. Ist das heute noch adäquat? Weil mittlerweile hat der Markt sich weiterentwickelt. Brauchen wir das noch? Was ist das Mittel? Zum Beispiel, kennst du ja selber diese Audits, diese Auditierung. Ja, da gibt es auch eine richtige Abteilung, das wird formalisiert. Und da wird Wochen vorher angekündigt in einer Abteilung, wir kommen in 3 Wochen und dann überprüfen wir bestimmte Sachen. Wie zum Beispiel, wird alles ordentlich dokumentiert und so weiter und so fort. Und was wird häufig gemacht? Dann werden Dokumentationshandbücher nachgezogen. Dann sitzen Menschen und schreiben und aktualisieren diese Handbücher nach Norm, wissend, dass sie so eigentlich gar nicht arbeiten. Aber sie machen es trotzdem. Was wäre eigentlich guter Move, dass eigentlich diese Menschen sagen, wir lassen das so und wir lassen das mal gegen die Wand fahren. Und dann sagt die Auditierung bestimmt, ich habe das und das nicht eingehalten. Dann müsste man sagen, ja, weil es keinen Wert generiert. Es macht keinen Sinn mehr, dass wir das so tun. Vor 5 Jahren hat es Sinn gemacht, heute aber nicht mehr. Kommunikation anzufackeln, das wäre gut, wenn man es tut. Machen aber die wenigsten, die sagen, ach komm, wir wollen diesen Stress nicht, wir machen mal so 2 Wochen investieren wir, ziehen alles nach, dann landet das wieder in der Schublade, aber wir haben die erstmal vom Hals. Ist doch super. Genau. Die kommen dann erstmal wieder in ein paar Jahren, die sind erstmal weg. Business-Theater, das wissen die Menschen, sie tun's und es wird nicht zum Thema gemacht. Ich würde sowas ansprechen, sagen, Leute, macht doch keinen Sinn, oder?
Das erfordert natürlich auch ein entsprechendes Standing und du musst bereit sein, ein Risiko einzugehen.
Was, da bin ich bei dir.
Was, glaube ich, einfach nicht jeder ist. Also mein Schwager hat jahrelang in dieser Art von Business-Theater gearbeitet, in der Auditierung. Und das ist natürlich wirklich sehr prägnant, was da passiert. Ne? Also es wird schick gemacht, schön gemacht. Und jemand, der das dann anspricht, der macht sich natürlich nicht gerade beliebt. Ne?
Ich bin bei dir.
Der Job ist dann nicht mehr wirklich sicher. Ne?
Deshalb relativiere ich das ein bisschen. Ich würde es niemals von Menschen fordern. Ja. Weil mittlerweile, wenn man auch mal wieder auf unsere Gesellschaft guckt, ja, dann ist es ja so, dass beispielsweise Unternehmen eine relativ hohe Macht gegenüber auch Menschen haben. Menschen müssen Teil eines Unternehmens sein, um dort Geld zu verdienen. Ja, wenn ich kein Geld verdiene, bin ich in der Gesellschaft, habe ich eben eine schwierige Position. Weil geht halt nicht. Also sagen halt logischerweise auch viele, eigentlich müsste ich das und das tun, aber dann setze ich mich einem Risiko aus, vielleicht meinen Job zu verlieren, dann verdiene ich kein Geld und dann geht der Rattenschwanz los. Also sagen sie, dann mache ich es halt. Und die Erfüllung, ja, die finde ich dann nach meiner Arbeit, indem ich beispielsweise meinem Hobby fröne oder indem ich beispielsweise irgendwo im Vorsitz eines Sportvereins bin oder mich soziale Projekte kümmere. Da finden dann diese Menschen meistens ihre Erfüllung und ihre Daseinsberechtigung im Leben. Das machen sie gerne. Und den Job machen sie einfach nur, weil sie Geld verdienen müssen.
Ja? Genau. Und das ist ja eigentlich auch nicht der Sinn und Zweck, wenn es da einen gibt. Genau, eine andere Pathologie, die meine Lieblingspathologie ist, ist das autopoetische Biest. Vielleicht kannst du das nochmal erklären. Und wer hat diesen wunderbaren Begriff geprägt? Der ist ja wirklich, also
ja, genau.
Ich hatte so einen Workshop, die Leute lagen auf dem Boden, weil das bringt einen wirklich zum Lachen, wenn man dann noch Beispiele dazu gibt, ne?
Ja, genau. Also erstmal zu beobachten, was steckt dahinter? Dahinter steckt, das hat wahrscheinlich auch jeder schon mal erlebt, in dem Moment, wo Einheiten in einem Unternehmen gegründet werden, nehmen wir mal zum Beispiel eine Einkaufsabteilung, die eigentlich eine unterstützende Funktion haben sollte für andere Einheiten, die wirklich meinetwegen Wert generieren. Ne? Mhm. Die entwickeln mit der Zeit ein Eigenleben. Mit der Zeit ein Eigenleben und sind immer weniger unterstützend tätig, als dass sie sich immer wieder neu erfinden. Deshalb diese Autopoiesis. Also alles, was sie tun, ist erst einmal dafür da, um sich selber zu bestätigen. Und das machen sie, indem sie ganz viele Regeln erlassen. Also ich habe beispielsweise, sehr konkret, Einkaufsabteilungen, die eben bestimmte Regeln erlassen, worauf geachtet werden muss, wenn beispielsweise eingekauft wird. Bleiben wir bei Beratung. Ne? Oft ist es ja so, es müssen irgendwie Vergleichsangebote eingeholt werden. Das ist eine Regel und die Einkaufsabteilung sagt, das müsst ihr tun. Wenn aber eine Fachabteilung sagt, ja, ist okay, aber ich weiß ganz genau, weil ich kenne diese Beratung und die kennen das und ich muss keinen Aufwand spendieren, um das und das zu machen und ich muss auch nicht so unfair sein zu anderen Beratungen, denen vorzugaukeln, dass sie eine Chance haben, an den Auftrag zu kommen, weil die müssen ja auch einen Aufwand spendieren, Angebote zu schreiben und so weiter. Die Fachabteilung müssen es tun. Und dann wird auch da wieder Business-Theater gespielt, aber dann wird einfach nur eine Regel bedient, die aus der Einkaufsabteilung erlassen wurde. Und die sorgen dafür, dass das auch wirklich getan wird. Das heißt, die bestätigen sich selber. Autopoetisches Biest. Ne, die werden immer größer. Und das erkennt man in vielen Einheiten, die eigentlich zum Beispiel unterstützend sein sollten, die aber irgendwann einfach nur noch für sich selber da sind.
Zu solchen Beobachtungen. Habe ich ein schönes Beispiel, ganz aktuell. Da ging es darum, dass eine Führungskraft wollte Unterstützung für ihr Team haben. Und der Einkauf war involviert und der Einkauf hat frühestens in 6 Monaten Zeit. Es ist ein akutes Problem, akuter Konflikt. Man muss sofort was machen und frühestens in 6 Monaten.
Das
ist wahrscheinlich ein gutes Beispiel. Ne?
Absolut. Und wenn man dann, habe ich auch erlebt, wenn dann die Fachabteilungen sagen, so ich verstoße mal gegen diese Regel, ne, was man auch verstehen kann dann, dann ist natürlich, bleiben wir bei Einkaufsabteilung, dann sind sie meistens natürlich not abused. Die sagen, also ganz ehrlich, ihr negiert uns gerade. Also ihr torpediert gerade unsere Arbeit. Ihr nehmt uns nicht ernst. Ne? Und da werden solche Diskussionen geführt. Man sollte eigentlich immer auf der Wertebene unterwegs sein. Also, dass man sagt, eigentlich ist doch, es geht um Wertgenerierung. Also wie komme ich, das auch an der Ecke, sich die Frage zu stellen, wie komme ich energieeffizient und schnell zu der besten Beratung, die ich haben könnte für das Problem, was ich lösen will. Das ist ja eigentlich die Aufgabe. Die Aufgabe ist nicht, Prozesse zu machen. Und wenn dann Prozesse helfen, das ist fein. Und wenn sie gerade nicht helfen, dann lasse ich sie beiseite und bestätige sie nicht immer nur. Das ist das, und das ist auch eine Pathologie, die du ansprichst, autopoetisches Biest, die sehr, sehr häufig zu beobachten ist, die aber systemtheoretisch sehr gut erklärbar ist. Deshalb ist es meistens ja auch so, dass man Unternehmen folgenden Fakt vorfindet. In dem Moment, wo man Strukturelemente werden immer wieder dazugeführt, neue Rollen, neue Teams. Diese aber wegzunehmen, ist meistens immer wahnsinnig schwer. Wahnsinnig schwer, weil hinter solchen Strukturen zum Beispiel auch Karrierepfade stecken oder auch Statussymbole stecken.
Total, ja.
Wie kann man das ein bisschen abschwächen, diese Pathologie, autopoetisches Biest, indem man beispielsweise hinter Rollen keine Karrierepfade legt. Dass man versucht, hinter Rollen keinen Status zu installieren. Dass man sagt, du bist Chief Product Owner und das bedeutet das und das und das und das. Dass man das versucht, auch in der Kommunikation rauszulassen, weil je mehr man das hat, haben Menschen das Gefühl, wenn ich Chief Product Owner bin und man sagt, du, die Rolle brauche ich nicht mehr, dann haben Menschen automatisch das Gefühl, oh, dann braucht man mich ja auch nicht mehr. Die Entkopplung hinzukriegen zwischen Rolle und Mensch an der Ecke, dass man das immer im Hinterkopf hat, weil sonst kriegt man diese Strukturelemente nicht weg. Und dann bedient man diese Pathologie, Autopilot Speed, immer wieder, weil das wird, die werden immer größer. Und irgendwann hat man so viel Bürokratie, dass man kaum mehr Wert generieren kann, wo man immer nur Prozesse bedient. Ja,
ja, ich habe da auch ein anderes Beispiel erlebt, dass dann Leute eingestellt worden sind, Stellen geschaffen worden sind, damit die entsprechende Person ihren Machtbereich ausdehnt oder hält. Ja. Und die Leute langweilen sich zu Tode in ihren Jobs, weil sie haben sie im Grunde gar nichts zu tun. Ne? Und da sage ich immer, Leute, Stelle und Rolle sind zwei verschiedene Dinge. Aber da merke ich immer, allein diese Beschäftigung mit solchen Unterschieden scheint das Gehirn von manchen Leuten extrem anzustrengen.
Also absolut.
Das wird nicht gemacht. Und dieses Biest begegnet mir auch bei Agilität, ne? Dass zum Beispiel agile Akademien geschaffen worden sind, die sich selbst erhalten dadurch, dass sie da sind.
Ja.
Also wirklich schräg.
Genau.
Sag mal, der Begriff kommt ja, von wem kommt der eigentlich ursprünglich?
Ja, da muss ich aber gucken. Das ist ein Spanier gewesen, das habe ich auch geschrieben. Lass mich das ganz kurz mal schauen. Den kann ich dir gleich sagen. Ich habe mich hier. Wir können gerne weiterreden.
Sonst kann ich es auch nachliefern in den Shownotes.
In den Shownotes.
Aber ich finde gerade, also dieser Begriff bringt mich einfach jedes Mal wieder zum Lachen.
Genau. Also auf jeden Fall ist ein schönes Buch hier von dem José Pérez Ríos, der nämlich ein Buch geschrieben hat, Design and Diagnosis for Sustainable Organizations, The Viable System Model. Und dort beschreibt er nicht nur das VSM, sondern er beschreibt auch einige schöne Pathologien, unter anderem auch diese. Und bringt dann auch Beispiele aus verschiedensten Bereichen, also nicht nur aus Unternehmensbereichen, also auch Politik und so weiter, weil es ja grundsätzlich darum geht, soziale Systeme zu beleuchten, nicht nur Unternehmen, ne? Also nicht nur in der Wirtschaft, sondern das findet man überall in dem Buch. Und er nennt da auch den Autor, habe ich aber jetzt leider nicht im Kopf, der diesen Begriff mal geprägt hat.
Liefern wir nach. Also ich denke, das ist ja das Gute, dass man immer noch was in die Shownotes packen kann. Genau, eine Krankheit in Anführungsstrichen, die schizophrenes Management, das ist auch, finde ich, sehr prägnant. Ne? Ich habe bei LinkedIn gelesen, da steigen einige Leute dann sofort auf das Dach von Schizophrenie als Begriff. Und das, aber jetzt, wenn man es ein bisschen sarkastisch übertrieben darlegt, finde ich, was ist das und was steckt dahinter? Hast du dafür ein Beispiel?
Ja, Beispiele sind auch dort, wenn gewisse Sachen postuliert werden, die einfach nicht getan werden. Ich nehme mal ein Beispiel. Also da wird neue Führung ausgelobt. Und da werden so Prinzipien ausgelobt, wie zukünftig zusammengearbeitet werden soll in unserem Unternehmen. Dass man sich gegenseitig hilft, dass man bereichsübergreifend sich gegenseitig hilft und so weiter und so fort. Also so Prinzipien. Und wenn man dann sieht, das tun wir aber nicht. Also wir bleiben in unseren Bereichsgrenzen. Wir fighten sogar gegeneinander. Wir streiten um Ressourcen. Da geht es immer nur, also was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Sowas kann man beobachten. Und wenn man das dann anspricht, das wird häufig angesprochen, aber es wird negiert, das wird ihnen dann umgedeutet, das ist doch, wir arbeiten doch danach. Und das ist eine Art von Schizophrenie. Ja? Da ist man in mehreren Identitäten unterwegs. Man postuliert irgendetwas, was man aber dann eigentlich nicht macht, wo man merkt, wo Menschen sagen, das passt aber nicht zusammen. Es wird trotzdem weitergemacht, dass man in verschiedenen Identitäten lebt, zum Beispiel. Das ist, kann man wahrscheinlich in vielen Unternehmen beobachten, dass man da
sowas
einfach...
Sowas wie, wenn Führungskräfte... mein Gott, jetzt muss ich... Frosch im Hals. Wenn Führungskräfte zum Beispiel ein Training machen, die werden auf irgendwas ausgebildet, Verhaltensweisen und sind dann, weiß ich, genderfreundlich oder was auch immer man gerade lernen soll. Mhm. Und aber in ihren Verhaltensweisen tun sie was komplett anderes. Sowas ist das, oder?
Ja, genau. Wenn man Sachen postuliert, die man nicht tut. Sowas hat ja was mit Schizophrenie zu tun. Wenn man auch Menschen, die schizophren sind, die haben mehrere Identitäten und agieren auch in mehreren Identitäten. Die einfach nicht zusammenpassen, ne? Je nach Kontext. Und das ist damit gemeint. Ne? Also so solche Sachen kann man sicherlich oft beobachten. Eine andere schöne Sache ist, Patrick, ja auch die organisierte Verantwortungslosigkeit.
Ja, also, die finde ich auch gut, genau. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
Ja, genau. Das ist halt so, viele sagen ja klar, Kundennähe, Kundenfokus ist überall da. Wenn man dann aber sieht, wie Unternehmen, und das hat auch eine strukturelle Komponente, wie sie aufgebaut sind, dann sind sie ja meistens funktional, in Funktionsbereiche aufgebaut. Ich habe Marketing, Service, Vertrieb, Produktion, HR, Controlling, habe also diese Funktionscluster. Jedem ist klar, dass man innerhalb dieser Funktionscluster den Kunden niemals end-to-end bedienen kann. Also nur Marketing reicht wahrscheinlich nicht aus. Oder ich bin eine Marketingfirma, aber die wenigsten. Wenn ich Produkte herstelle, dann bringt mir Marketing an sich nichts, sondern nur die Verknüpfung zwischen den Funktionen, ne, Ende zu Ende, Marketing, Vertrieb zusammen, Produktion und so weiter, die bringen was für den Kunden. Mhm. Das merken auch viele Unternehmen. Deshalb gibt es ja auch eigentlich dieses Konstrukt der Projekte. Also immer dann, wenn etwas gemacht werden soll, wo man eher crossfunktional arbeiten muss, über mehrere Funktionsbereiche hinweg, merkt man ja, das müssten wir, aber unsere Organisation erlaubt das nicht, weil so sind wir gar nicht organisiert. Mhm. Also muss man diese Krücke von Projekten haben, wo man dann sagt, ich hole aus verschiedenen Bereichen die Menschen zusammen mit einem Projektteam und dann können die endlich mal crossfunktional arbeiten. Wenn man sagt, die richtige Frage stellt, also warum organisiert ihr euch da nicht gleich so? Also crossfunktional. Mhm. Dann braucht ihr weniger Projekte. Weil Projekte zu brauchen, ist ja auch immer ein Stück weit Verschwendung. Ich muss Projekte initiieren, ich muss Ressourcen suchen. Da geht ja Zeit drauf, um das zu tun, wo ich erstmal keinen Wert für den Kunden generiere. Ich muss nur dieses Strukturelement bedienen. Das heißt, diese Pathologie kriegt man weg, indem man grundsätzlich sagt, ja, wir brauchen eine andere Organisationsstruktur. Und zwar, wir müssten uns so aufstellen, dass wir vom Markt hin zum Markt agieren können und nicht funktional. Zum Beispiel. Mhm. Aber auch das ist natürlich historisch bedingt und diese Pathologie sieht man in ganz, ganz vielen Unternehmen. Die organisierte Verantwortungslosigkeit gegenüber dem Kunden. Am Ende des Tages ist dann der Kunde ja eigentlich nur ein notwendiges Übel für solche Organisationen, um Geld zu verdienen. Mhm. Nichts von Kundennähe, obwohl es postuliert wird. Also auch da merkt man mal wieder Schizophrenie. Da wird was postuliert, was nicht getan wird. Also man merkt, die Pathologien hängen auch schon miteinander zusammen.
Wir haben einen super Kundenservice, wir wollen uns ständig verbessern. Ich hing gestern in der Leitung meiner Krankenversicherung, 8 Stunden ungefähr, hätte ich das irgendwie durchgehalten. Und ne, dann reden die, ach, wir wollen unseren Kundenservice ständig verbessern, wir sind so interessiert an ihnen, das ist es auch, oder?
Ja absolut. Ja, ich hab mal ein gutes Beispiel, brauchte ich mal Klinkersteine für eine Mauer. Ich brauchte aber nur 60. Dann habe ich im Baumarkt angerufen und hat die Dame zu Recht gesagt, Herr Dieler, wir können nur eine ganze Palette verkaufen, da sind 600 Steine drauf. Mhm. Ich sagte, ja, aber was mache ich denn mit den restlichen 540? Die stehen bei mir rum, die kriege ich auch nicht verkauft, weil die Palette ist angebrochen. Da sagt sie richtigerweise, ja, wenn wir die angebrochen haben, dann können wir die auch nicht mehr verkaufen, dann stehen die bei uns im Lager rum. Mhm. Ich darf das nicht. Und da habe ich dann nur so suffisanterweise gesagt, ich wusste natürlich, die Dame konnte nichts tun. Mhm. Ja? Also helfen Sie mir gerade nicht. Eigentlich wollen sie doch für mich da sein, oder? Mhm. Aber ich wusste ganz genau, sie darf es nicht. Denn wenn rauskommt, ja, dass da eine angefangene Palette im Lager steht und da wird nachgeforscht, wer hat denn das gemacht? Wer hat denn da die Regel bitteschön gebrochen, ja, dass wir nur ganze Paletten verkaufen dürfen? Da hat sie ein Problem. Mhm. Dann hat sie einfach intern ein Problem, weil sie komische Fragen beantworten muss. Also war sie gerade nicht kundennah, nicht kundenfokussiert. Sie hat mir nicht geholfen. Und dann bin ich selber ins Lager gefahren, wo die Dinger produziert wurden. Mhm. Und habe mir dann diese 60 Steine geholt. Da bin ich eine Tour 300 Kilometer hin, zurück 300 Kilometer. Die LKWs durften diese Steine nicht mitnehmen, weil auch die nur palettenweise transportiert haben. Mhm. Selbst da konnten sie mir nicht helfen, also musste ich mir selber helfen. Der Baumarkt hat mir gerade nicht geholfen an der Ecke. Und die Menschen deshalb auch diese Probleme nicht personalisieren. Auch diese Frau konnte mir nicht helfen, weil die Strukturen es einfach nicht zugelassen haben.
Na? Ja. Und die verzweifeln ja oft selber daran, ne? Das ist ja etwas, absolut, was dann dazu führt, was du auch schon beschrieben hast, dass man sich einfach im Zweifel ein Ehrenamt sucht. Wobei das, muss man sagen, seltener offenbar passiert als früher. Aber ne, man sucht sich irgendwie eine andere Quelle der Zufriedenheit, wenn man merkt, das ist hier irgendwie überhaupt nicht glaubwürdig. Ne? Ich darf hier nicht glaubwürdig sein. Genau. Hast du noch eine Pathologie auf Lager?
Ich gucke mal, ich habe ja
einige haben wir schon. Ich glaube, 13 sind es ungefähr, ne?
Das sind ganz schön viele. Unterteilt sind sie ja in so in strukturelle Pathologien. Und bei Funktionalen, da geht es um die Steuerungssysteme im VSM. Aber ich kann zum Beispiel gestörter Abgleich zwischen Zukunft und Vergangenheit.
Ja, oh, das finden, ja, ja,
das ist auch. Das ist halt auch sehr, sehr gern. Da kann man auch sicherlich ganz, ganz viele Beispiele geben, die es in der Vergangenheit gab, wo man einfach von Unternehmen nicht in der Lage ist, zu gucken, was müssen wir für die Zukunft tun, damit wir zukünftig auch noch aufgestellt sind. Das beste Beispiel ist Kodak, was ich mal gelesen habe. Ich war natürlich selber nicht dabei, aber das Kuriose ist ja, dass Kodak ja eigentlich die Digitalfotografie erfunden hat. Da gab es einen Menschen in der Entwicklung, der hat gesagt, die Zukunft ist Digitalfotografie und da sollten wir rein investieren. Das Management hat gesagt, nein, das machen wir nicht, weil dann torpedieren wir ja unser derzeitiges Geschäft. Also wir verkaufen ja so analoge Filme und so weiter. Und wenn das nicht mehr gebraucht wird, das wäre ja Wahnsinn. Wie können wir das tun? Machen wir nicht. In der Hoffnung, dass keine andere Digitalfotografie erfindet. Und dummerweise haben natürlich andere Firmen genau das vorangetrieben und irgendwann war Kodak natürlich dann weg. Das heißt, sie haben es nicht hingebracht, diesen Konflikt zwischen Gegenwart und Zukunft gut zu managen. Auch mal zuzulassen, dass man derzeitige Umsatzströme dann natürlich torpedieren muss, derzeitige Geschäftsmodelle torpedieren muss, neue aufzubauen. Das ist etwas, was natürlich aus unternehmerischer Sicht wichtig ist, aber schwer ist. Denn man geht ein Risiko ein. Man torpediert sein derzeitiges Geschäftsmodell und man weiß gar nicht, ob man eigentlich mit dem Neuen in der Zukunft erfolgreich ist. Da hat man gar nichts gewonnen. Das ist Wahnsinn. Ist das ja auch beobachtbar, dass meistens dieses sogenannte Innovators-Dilemma, dass Organisationen, die jetzt erfolgreich sind, in einem ganz bestimmten Geschäftsmodell mit ganz bestimmten Produkten, in der Regel keine Innovationstreiber sind. Keine. Das sind meistens neue Firmen, die heute noch nichts haben, die noch keinen Umsatzstrom haben, noch kein Marktsegment bedienen, weil die natürlich nicht vor der Herausforderung stehen, ihr derzeitiges Geschäftsmodell zu torpedieren. Das haben ja nichts. Das sind Neue. Nur diese Neuen, die dann was Neues machen, die werden in x Jahren genauso vor diesem sogenannten Innovators-Dilemma stehen. Dann gibt es ja neue Firmen. Deshalb ist es meistens so, dass eigentlich diese bestehenden Firmen aus sich heraus sehr häufig keine Innovationen treiben, sondern eher Innovationsverhinderer sind. Aus gutem Grund, ist alles erklärbar, ne?
Ja, es gibt ja auch Selbstbestätigungstendenz und man glaubt das dann nicht. Also vielleicht ein Beispiel, ich habe mir gestern ein SUP, also ein Stand-Up-Paddle ausgeliehen und bin auf der Alster ein bisschen rumgepaddelt. Da gibt es mittlerweile diese Automaten, also das habe ich jetzt das erste Mal ausprobiert. Dann holst du dir so ein Board aus dem Automaten, das ist also rein technisch. Mit einem QR-Code und so weiter. Und daneben hat offenbar einer nach dem anderen aufgegeben. Also mein früherer Verleih mit Menschen, den gibt es gar nicht mehr. Und das ist natürlich nicht nur, dass es vielleicht ein Umsatzeinbruch ist, es ist natürlich auch für die Menschen schwierig. Ne? Also die Erkenntnis, dass man da keinen mehr stehen hat, sehr persönlich berät.
Absolut. Auch da wird sich viel tun. Also Berufe werden sich ändern. Ne? Berufe, die man früher gebraucht hat. Mein gutes Beispiel, ganz, ganz früher, weiß man gar nicht mehr, da gab es eben die Laternenanzünder. Ne? Als das alles noch mit Petroleum ging auf den Straßen und so weiter. Na gut, die brauche ich natürlich heute nicht mehr, wenn alles elektrisch ist. Ne? Aber da wird die Welt weitergehen. Ist das halt mit Innovation immer so eine Geschichte. Man bricht immer mit der Vergangenheit und mit dem, was da ist. Und man hat immer auch ein Stück weit, wenn man so denken möchte, quasi so Verlierer. Die dann sagen, ja, jetzt habe ich aber meinen Job nicht mehr und das, was ich immer gemacht habe, habe ich jetzt nicht mehr. Das hat man in der Organisation auch und dementsprechend, ich nenne es auch gerne so Fahrtabhängigkeit, die Unternehmen notwendigerweise bauen sie immer auf und die stehen immer einem Wandel im Wege, weil man das immer brechen muss. Da haben sich dann, wenn sich dann neue Organisationen bilden, deshalb gibt es ja auch bei vielen die Tendenzen, die dann sagen, aus der Organisation heraus, ich bilde eine komplett neue Organisation, die neben meiner bestehenden Organisation funktioniert und da kann ich ein neues Geschäftsmodell ausprobieren, zum Beispiel. Diese Tendenzen gibt es ja, weil man weiß.
Das natürlich die Mitarbeiter auch verängstigt, ne? Und die richtig an ihren Job hängen und so weiter. Ja, genau. Also stelle ich mir schwer vor. Aber ich finde, da hilft das Viable Systems Model, also System 4, also dass man zumindest die Zukunft auch sieht und weiß, was da passiert und das einkalkuliert, das finde ich, kann man auch als SUP-Anbieter mit einem festen Stand durchaus ja machen. Ne? So, und dann für sich die Konsequenz ziehen, ich will das nicht, dafür mache ich aber den allerbesten Service hier an der Alster zum Beispiel. Ne?
Richtig, Über das VSM wären solche Themen besprechbar. Lösungen muss man immer selber finden, weil die sind meistens im kreativen Bereich zu suchen. Dafür braucht man Menschen. Aber mit dem Viable System Model hat man erstmal eine Möglichkeit, Themen aufzudecken, und dafür helfen diese Pathologien, dass man sagt, guck mal, da haben wir ein Thema. Und lass mal darüber reden. Das VSM gibt nicht die Lösung. Das VSM sagt nicht, so wie du gerade gesagt hast, na, dann brauchst du einen geilen Service. Ein Service, der einfach Menschen anzieht. Das sagt das VSM nicht. Dafür braucht man Unternehmer, da braucht man Menschen, die kreative Ideen haben, die sie dann in die Wirklichkeit umsetzen wollen. Aber das VSM macht erstmal die Themen besprechbar. Die bleiben nicht im blinden Fleck. Und man ist da nicht überrascht. Man sagt, das haben wir aber gar nicht kommen sehen. Das VSM sorgt dafür, dass man sowas kommen sehen muss, wenn man es ernst nimmt. Ja?
Genau, also vielleicht kannst du noch mal 2-3 Minuten darauf verwenden, noch mal zu erklären, was das Viable Systems Model ist für diejenigen, die den ersten Podcast vielleicht auch nicht gehört haben und das erste Mal damit in Berührung kommen. Vielleicht ganz kurz noch mal einen Abriss.
Genau, ganz gerne. Der Stafford Beers, ein englischer Management-Kybernetiker, der hat Mitte des letzten Jahrhunderts eine Hypothese gehabt. Er hat gesagt, soziale als auch lebende Systeme haben bezüglich Steuerung, also wie sie funktionieren, wie sie interagieren mit der Umwelt, ein gleiches Muster. Dieses Muster ist immer gleich. Und er hat sich auf die Suche gemacht, dieses Muster zu entdecken. Und ist dann zum VSM gekommen, und im VSM stellt er eigentlich Steuerungsfunktionen vor, die gemacht werden müssen in jedem System, damit ein System lebensfähig bleibt. Und das ist ein soziales System, ist aber auch ein menschliches System oder ist auch Tiere, die immer eine Steuerungsfunktion ist, zum Beispiel, man kann jetzt sagen Erneuerung oder Anpassung, dass ein System immer eine Möglichkeit haben muss, eine Fähigkeit haben muss, seine Umwelt zu ergründen und rauszufinden, was müssen wir aufbauen an neuen Sachen, damit wir morgen auch noch existieren können. Mhm. Also nicht immer im Hier und Jetzt zu bleiben, sondern zu sagen, und das sind so Fähigkeiten, die mit auch beschrieben werden. Also eine Fähigkeit zu haben, du musst irgendwie deine Umwelt ergründen. Du musst irgendwie versuchen, auch vorherzusehen, was deine Wettbewerber machen, wenn man auf Unternehmensebene ist. Welche Produkte könnten die an den Markt bringen? Was könnte da passieren? Könnten sich Kundenwünsche ändern? Und so weiter und so fort. Und dann das zu reflektieren auf das Innere der Organisation. Was müssen wir dafür tun, damit wir zukünftig den Markt immer noch bedienen wie heute? Das ist zum Beispiel eine Steuerungsfunktion, Erneuerung, ja, zum Beispiel. Oder das Thema, dieses sogenannte System 5, wo es um Identität, um Normen, normatives Management geht, wo eben gesagt wird, was ist eigentlich unser Sinn und Zweck unseres Unternehmens? Also warum gibt es uns eigentlich? Warum würde irgendjemand weinen, wenn wir morgen nicht mehr da werden? Gibt's das? So wie Apple zum Beispiel sagt, wir bauen die geilsten Geräte. Ich glaube, es gibt genügend Menschen, die sagen würden, wenn Apple sagt, wir machen nichts mehr ab morgen, die würden sagen, nee, das geht aber nicht. Das ist Sinn und Zweck.
Also ich würde weinen, ja.
Ich auch. Ich bin auch absoluter Apple-Anhänger. Sowas, auch das, wo man sagt, das solltest du als Unternehmen hinkriegen. Du solltest im Unternehmen genau so ein USP ausbilden können, weil sonst bist du ja eigentlich ersetzbar. Sonst braucht man dich eigentlich nicht. Wenn du das nicht hast, gefährdest du deine Lebensfähigkeit. Das ist im VSM-Sinne, wenn du diese Fähigkeit, diese Funktion nicht ausbildest im Unternehmen, dann sorgst du immer dafür, dass deine Lebensfähigkeit eigentlich gefährdet ist. Dass du dich einem Risiko aussetzt, dass du irgendwann weg bist, dass du irgendwann nicht mehr lebst. Na? Und das wird im VSM sehr, sehr schön beschrieben, so mit Mustern. Und der Stafford Beer sagt da dann eben Systeme zu. Ich finde eigentlich den Ausdruck Steuerungsfunktion erklärt das ein bisschen besser. Weil System kann auch alles sein. Da sagt man, was meint der mit System? Steuerungsfunktion aus meiner Sicht ist ein sehr guter Begriff dafür. Und das VSM, sage ich auch so, ist ein Metamodell. Das VSM sagt nicht, wie du es tun solltest. Sagt einfach nur, welche Funktion musst du ausgebildet haben. Mhm. Na? VSM sagt nicht, du musst zum Beispiel OKRs machen oder du musst nach Scrum arbeiten oder du musst Kanban nutzen als Werkzeug, als Methode. Du kannst so solche Sachen nutzen, na? Du kannst aber auch andere Sachen nutzen. Das VSM sagt immer nur, achte auf diese Funktion. Mhm. Und deshalb ist es immer nur so interpretiere ich das Viable System Model, es deckt halt Themen auf, wo man hingucken kann. Und dann muss man selber entscheiden, was man mit diesen Themen macht. Es hilft dabei, Probleme zu eruieren, wie Pathologien. Ja, also wir hatten vorhin das Thema gestörter Abgleich zwischen Zukunft und Vergangenheit. Ja, da ist eben die Steuerungsfunktion, ich eruiere den Markt, und reflektiere das auf mein Unternehmen, ist einfach nicht gut genug ausgebildet. Jetzt kann man sich die Frage stellen, was mache ich dafür, damit ich das besser kann zukünftig. Ne? Mhm. Genau. Das ist es,
weil es. Vielen Dank für die nochmal kurze Erklärung. Ich werde hier auch nochmal einen Link dazu bieten, gerne, wo man weiteres nachlesen kann. Vielleicht nochmal ein letztes zu den Pathologien. Mhm. Es gibt ja das sogenannte Multiorganversagen. Also, oder anders ausgedrückt, manchmal stirbt eine Organisation, muss sie vielleicht auch sterben. Und es gibt auch weiter den Effekt, dass wenn man eine Krankheit hat, man meistens auch viele andere noch hat, ne? Also nicht nur eine. Ist das bei Organisationen auch so? Und was heißt das eigentlich?
Ja, das ist eigentlich, wie vorhin gesagt,
Bearbeitung.
Also meistens erkennt man nicht nur eine Pathologie, sondern die hängen alle miteinander zusammen. Ne? Also zum Beispiel, wenn du schizophrenes Management, schwaches Management, hängt irgendwie unmittelbar zusammen. Ja. Also das hat Auswirkungen. Oder wenn du beispielsweise die Funktion Abgleich mit der Zukunft nicht hast, also nicht in der Lage bist, die Zukunft bestmöglich irgendwie oder auch zu gestalten, ne? Da hast du irgendwann auch im Hier und Jetzt ein Problem. Also beispielsweise im sogenannten VSM-System 3 im Management hast du ein Problem oder in operativen Einheiten, weil sie immer weniger Wert generieren. Ne? Also die hängen alle irgendwo miteinander zusammen. Die Frage ist halt, auch da gibt es VSM dann keine, nach dem Motto, in welcher Reihenfolge bearbeite ich die Pathologien? Mhm. Sagt das VSM nicht Reihenfolge, weil das wäre dann wieder zu trivial. Da muss man selber in der Lage sein zu sagen, na, also wenn ich 2, 3, 4 verschiedene Pathologien beobachte, wie hängen die zusammen? Glaube ich daran, wenn ich eine behebe, dass die anderen weg sind? Das habe ich je nach Unternehmen immer unterschiedlich. Dafür braucht man halt Menschen. Reicht nicht so ein einfaches Modell, einfaches System, sondern da muss man Menschen haben, die damit arbeiten. Na, ähnlich wie ich immer sage, ein guter Handwerker, das Werkzeug alleine hilft nicht. Also nur weil ich die genialste Bohrmaschine der Welt habe, die teuerste Bohrmaschine der Welt oder die genialste Maurerkelle der Welt, deshalb entsteht nicht automatisch eine gerade Mauer. Da muss ich immer noch den Menschen haben, der dieses Werkzeug bedienen kann, der die Skills hat. Und ähnlich ist es mit dem VSM auch. Da stehen Menschen dahinter, die das Modell bedienen.
Genau. Manche fragen sich ja, da ist so viel krank. Wo fangen wir überhaupt an? Also was ist das? Das ist ja nur eine Hypothese, ne? Auf das, was möglicherweise am meisten auf alles andere einzahlt. Oder gibt es da bestimmte Regelmäßigkeiten anhand der Pathologien, wo man sagt, eher das als das? Oder kann man das nicht sagen?
Auf Pathologie-Ebene nicht. Was ich häufig beobachte, Strukturprozess. Da wird ja an Prozessen gearbeitet. Da wird dann ein neuer Abstimmprozess gemacht. Und ich glaube daran, dass man erst an Strukturen arbeiten sollte. Eher an Strukturen. Mit Prozessen müllt man eigentlich nur seine Organisation voll. Damit heilt man die Organisation nicht, wenn die Strukturen nicht passfähig sind. Ich glaube, deshalb eher auf Strukturen zu gucken, was natürlich aber schwieriger ist. Da kommt mich das Thema Fahrtabhängigkeit wieder ins Spiel, was wir vorhin hatten. Also brauche ich bestimmte Rollen nicht mehr? Oder brauche ich bestimmte Meetings nicht mehr? Oder muss ich Bereiche umschneiden? Muss ich Teams komplett neu umschneiden? Das sind Strukturthemen, an die man erst denken sollte und sich dann Gedanken machen sollte über Prozesse, Abstimmprozesse, Planungsprozesse. Wie kommunizieren die Teams miteinander? Da glaube ich, das ist eine Art Designprinzip. Guck dir erst die Strukturen an und geh dann auf Prozesse. Häufig wird es andersrum gemacht. Da werden die Strukturen so gelassen, weil man Befindlichkeiten nicht bedienen möchte, ne, weil da eben dann auch Status dahinter liegt und so weiter. Und da wird nur über Prozesse geredet. Und das ist aus meiner Sicht eher dann nicht so zielführend. Mhm. Also Pathologien auf Strukturebene zu gucken, was passt da gerade nicht? Und die Strukturen zu ändern, Teamschnitte ändern, neue Bereiche aufzubauen vielleicht, Bereichschnitte zu ändern und so weiter. Ja.
Braucht es aus deiner Sicht so eine Art Organisationsdesigner oder Organisationsdesignabteilung? Oder wie kriegt man so ein Denken auch dauerhaft in die Organisation rein? Wo ist eigentlich der Ort, wo es hingehört?
Also eigentlich bin ich kein Freund davon, so eine dedizierte Abteilung zu haben. Nur als Katalysator vielleicht. Die vielleicht die Aufgabe hat, sich auch selber wieder abzuschaffen. Das ist die Schwierigkeit. Also die Aufgabe hat, die Idee, wie funktionieren soziale Systeme, dass jeder Mensch im Unternehmen versteht, wie soziale Systeme funktionieren. Hauptsache natürlich hauptsächlich auch im Top-Management. Weil das deren Aufgabe ist es natürlich, die Organisation so zu designen, dass sie ordentlich arbeiten kann. Und auch zu verstehen, dass Organisationsdesign nicht alles 100% intentional passieren kann. Also ich mache mal Beispiele, wenn ich ein Gebäude designe, da kann ich von A bis Z alles durchdesignen. Da kann ich Statik berechnen, weil ein Gebäude ist ein totes System. Ein Unternehmen ist aber ein soziales System. Da kann ich nur zu einem bestimmten Grade formal etwas vorgeben. Und dann entsteht über Selbstorganisation informale Strukturen. Die entstehen immer. Ja? Mhm. Deshalb ist Organisationsdesign etwas anderes als Gebäudedesign zum Beispiel. Und das auch das Verständnis zu haben, dass das passiert. Also häufig, wenn ich zum Beispiel solche Sprüche höre, wir müssen Selbstorganisation einführen, dann weiß ich, das Verständnis, wie soziale Systeme funktionieren, ist nicht da. Denn in jedem sozialen System gibt es Selbstorganisation. Das kann ich nicht verhindern. Das kann ich einfach nicht verhindern. Nur, ich sollte darauf achten, dass die Selbstorganisation dazu führt, dass Wert generiert wird und nicht Wert vernichtet wird. Mhm.
Ups. Und plötzlich war der Conny weg. Ja, das Gespräch hat hier einen guten Abschluss gefunden, aber was danach passierte, will ich euch nicht vorenthalten. Und zwar gab es einen technischen Zwischenfall, der dazu führte, dass Conny plötzlich aus meinem Podcast verschwunden ist. Er kam dann wieder dazu. Wir haben versucht, das nochmal aufzuzeichnen. Das ist aber ein Stück geworden, was sehr hallt. Ich will euch sagen, worüber wir uns unterhalten haben und dass wir uns natürlich auch ordentlich verabschiedet haben. Also, die letzte Frage ging dahin, dass ich wissen wollte, ob Conny der Meinung ist, dass man für Organisationsdesign Stellen in der Organisation braucht, die sich damit primär beschäftigen. Seine Antwort war nein oder wenn, dann nur auf Zeit, mit dem Gedanken, den wir natürlich auch in anderen Zusammenhängen kennen, dass sich Systeme etablieren und dann selbst erhalten und das sollte für Organisationsdesign natürlich nicht gelten. Bedeutet, Appell an alle Berater, macht euch überflüssig, wenn ihr solche Jobs annehmt oder damit zu tun habt oder die beauftragt, sorgt dafür, dass es immer nur ein Übergang ist, eine Brücke, wo es darum geht, die Weichen in die Zukunft zu stellen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast irgendwo hört und dann natürlich auch liked. Wenn ihr bei Substack, das ist meine primäre Quelle, mich auch abonniert, das hilft mir und letztendlich auch euch, weil ich dann mehr solcher Podcasts machen kann. Und natürlich auch bin ich immer dankbar für Kommentare. Bis bald und hier an dieser Stelle wäre der offizielle Abschied von Conny gewesen. Vielen, vielen Dank, mein persönlicher Applaus und hoffentlich auch eurer. Bis bald, bis zum nächsten Mal.